Liebe Gemeinde, ich grüße Sie und euch mit dem Wochenspruch aus dem Propheten Jeremia. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf mir, so ist mir geholfen. Dies ist eine Erfahrung, die viele Menschen zu Lebzeiten Jesu ganz unmittelbar gemacht haben, als er durch Israel zog. Da haben die Stummen ihre Augen auf ihn gerichtet, die Blinden nach seiner Hand getastet, die Aussätzigen haben nach ihm geschrien und die Gelähmten brachte man zu ihm. Er war ihr Heiland, er heilte ihre Gebrechen, er machte die Blinden sehend und löste den Stummen die Zunge. Die Aussätzigen konnten wieder lachen und die Lahmen wieder tanzen. So soll es sein, wenn Gott kommt. So wird es sein, wenn der Heiland da ist. Nicht nur den Leib, also Krankheiten und Behinderungen wird er heilen. Auch das Zerbrochene wird er zusammenfügen, das Getrennte wieder verbinden, das Ferne überbrücken. Nichts wird uns von Gott mehr trennen, das Heil wird unter uns wohnen. In seinem Wort beginnt es, heute und in unserer Mitte. Dieser Tag, der Sonntag, wie alle Tage, gehört dem Herrn und unserem Heil. Auf ihn hoffen wir, zu ihm beten wir. Ihn bitten wir, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf mir, so ist mir geholfen. Ja, auch für uns gilt die Zusage, dass Gott heilt. Und so lasst uns voll Vertrauen unser Heil in Christus suchen. Hier und jetzt und morgen in unserem Alltag. Gott segne uns diesen Gottesdienst.
So, bevor wir mit dem Psalm weitermachen, lade ich jetzt schon die Kindergottesdienstkinder ein, nach vorne zu kommen. Ihr habt nämlich heute viel Programm, werden wir gleich noch was von hören. Und da braucht ihr ein bisschen länger Zeit, als wenn wir euch erst zum Wochenlied losschicken. Also kommt doch bitte einmal hier nach vorne in den Chorraum. Zusammen mit euren Mitarbeitenden. Herzliche Einladung an die Kindergottesdienstkinder, jetzt einmal nach vorne zu kommen. Vielleicht stellt ihr euch mal so im Halbkreis, dann können die euch auch mal gut sehen in der Gemeinde. Das ist gut. Genau. Ich finde immer schön, wenn wir uns am Anfang noch ein kleines bisschen austauschen, was wir so machen und was ihr so macht. Ich sag euch mal, was wir so machen. Wer weiß, was das bedeutet? Zwei. Gar nicht schlecht. Ja, genau. Noch andere Ideen, was das bedeuten könnte? Peace. Oh. Also, ich habe ja früher mal gelernt aus dem Englischen, das hieße Victory und hieße Sieg. Aber das mit dem Zwei finde ich gut, denn bei uns geht es heute um eine zweite Chance. Wenn was schiefgegangen ist, braucht man eine zweite Chance, damit es beim zweiten Mal gelingen kann. Das wird uns heute im Gottesdienst beschäftigen. Und was euch beschäftigt, vielleicht kriege ich das ja noch raus, was euch beschäftigt.
Hey, nehmt mich mit! Warum sollen wir dich mitnehmen? Wer bist du? Ich bin der Charlie! Charlie? Kennt einer hier den Charlie? Ich bin Charlie, der Schuhkarton. Und ich möchte euch heute eine spannende Geschichte erzählen. Wollt ihr sie hören? Bestimmt, ne? Aber zuerst müsst ihr mal die Kerze anzünden und dann gehen alle Kinder raus zum Kindergottesdienst. Dann zündet mal die Kerze an. Wo ist eure Kerze? Da. Also wir gehen dann gleich alle raus. Ihr kommt ja alle mit, ne? Denn das ist ja der Kindergottesdienst. Aber Charlie, das hast du irgendwie falsch verstanden. Sonst ist Andres hier alleine. Nein, Andres ist auch ein Kind Gottes. Dann gehen wir doch alle rüber. Kommt ihr mit? Drüben die Geschichte anhören? So ein paar nicken, andere soll ich ein paar mitnehmen?
Ich hoffe, dass ein paar bleiben.
Ja, also wir machen es heute so, alle Kinder Gottes, die jünger sind wie 12, die gehen mit mir, mit Charlie. Und alle Kinder Gottes, da fragen wir mal, ob das überhaupt Kinder Gottes sind. Bist du ein Kind Gottes?
Ja.
Oh, bist du ein Kind Gottes?
Ja.
Super. Die Kinder Gottes, die jetzt hier bleiben, die dürfen nachher ins Gemeindehaus kommen und sich meine Geschichte nochmal anhören oder anschauen, was ich euch von meiner Reise nach Rumänien erzähle, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Okay? Und so danken wir dir, Jesus, dass wir hier sein dürfen. Danken dir, Vater im Himmel, Papa im Himmel, dass wir alle Kinder Gottes sind. Und wir bitten dich, dass wir das spüren dürfen hier und drüben, dass du unser geliebter Papa bist. Amen.
So, die etwas jüngeren Kinder Gottes, die schicken wir jetzt los. Und die etwas älteren Kinder Gottes, die stimmen sich mit mir gemeinsam auf den Psalm ein. Dafür braucht ihr den Zettel, den ihr bekommen habt. Und ihr braucht eure Gesangbücher. Unter der Nummer 533 findet sich das Lied, das wir in Verbindung mit dem Psalm 32 miteinander singen wollen. Und bei dem Psalm 33 findet ihr die Verse in Rot oder in Blau gedruckt. Rot sind die Frauen, blau sind die Männer jetzt. Also, die roten Texte sprechen bitte die Frauen und die blauen Texte sprechen die Männer. Aber wir beginnen mit der ersten Strophe nach dem Zettel bzw. dem Lied. Der Zettel zeigt ja nur das Lied an, 533.1. Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist.
Der Herr hat sich voll verschweigen, verschaffen durch meine Gewalt, durch mein tägliches Verhalten.
Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.
Thank you.
Lebendiger Gott, wir sehnen uns nach Heilung von seelischen Verletzungen, von Krankheit und körperlichen Gebrechen, von Gewalterfahrung und Vergewaltigung, von der Auslieferung an Einsamkeit, Schwermut und Angst. Wir möchten den Schmerz nicht mehr spüren, möchten nicht mehr behindert sein, möchten die Schatten der Vergangenheit ablegen. Wir rufen. Unsere Sehnsucht nach Heil ist groß. Würde es doch so geschehen, wie die Evangelien erzählen. Worte nehmen Leiden weg, Gelähmte können wieder gehen, Blinde öffnen die Augen, Taube können hören, Stumme reden und Gebundene werden frei. Wir rufen. Unsere Sehnsucht ist so groß und die Wunder sind so selten. Gott, gib unserer Sehnsucht Nahrung und stärke uns die Hoffnung auf Heilung. Lass uns spüren, wie dein Wort bewegt, wie die Berührung durch dich unser Leben verändert, wie du unseren Gebrochenheiten Heil und Heilung schenkst. Wir rufen. Ist dies das aufrichtige Bekenntnis, das ihr sprecht? Und begehrt ihr die Vergebung eurer Sünden um Christi Willen, so sprecht ja. Auf dieses euer Bekenntnis hin spreche ich euch anstatt und auf Befehl meines Herrn und Heilandes Jesus Christus die Vergebung aller eurer Sünden zu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
Und auf Erden Frieden, den Menschen.
Lebendiger Gott, wir können nicht so tun, als sei schon alles in Ordnung. Seit wir mit Christus deine Barmherzigkeit ermessen, sehen wir auch, wie viel geheilt werden muss. Wir bitten dich, erneuere uns durch dein Helfen, wandle du uns um. Du bist größer als unser ängstliches Herz. Du bist größer als alle Schuld der Welt. Du bist der Schöpfer einer neuen Zukunft. Der Gott der Liebe bis in Ewigkeit.
Die Lesung für den heutigen Sonntag finden Sie bei Markus im zweiten Kapitel. Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Halleluja! Der Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Halleluja!
Lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34, die Verse 1 bis 10. Und der Herr sprach zu Mose: Haue dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früher auf dem Berg Sinai steigest und dort zu mir tretest auf dem Gipfel des Berges, und lass niemand mit dir hinaufsteigen, es soll auch niemand gesehen werden auf dem ganzen Berge. Auch kein Schaf und Rind lass weiden gegen diesen Berg hin. Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, und Mose trat da selbst zu ihm und rief den Namen des Herrn ein. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach: Herr, hab ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unsere Mitte. Denn es ist ein halsstarriges Volk, und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. Und der Herr sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen, vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Herrenwerk sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Herr, öffne unsere Herzen und Ohren, dass wir dein Wort erkennen und aufnehmen können. Amen. Liebe Gemeinde, eines Sonntagsmorgens weckt eine Mutter ihren Sohn und sagt ihm, es sei Zeit, zur Kirche zu gehen. Worauf der antwortete: Ich gehe da nicht hin. Warum nicht? Fragt sie. Ich nenne dir zwei gute Gründe, sagt er. Erstens mögen die mich nicht und zweitens mag ich sie nicht. Seine Mutter erwiderte: Ich nenne dir zwei gute Gründe, warum du zur Kirche gehen solltest. Erstens bist du 52 Jahre alt und zweitens bist du der Pastor der Gemeinde. Eines Morgens erwachte Mose und wusste, es würde ein schwerer Tag werden. Vielleicht wollte er ebenso ungern an diesem Tag zum Gottesdienst wie jener Pfarrer in dem Witz. Aber ebenso wenig kam er drum herum. Es sollte nun mal ein sehr spezieller Gottesdienst werden. Nur Gott und er allein auf dem Berg Sinai, ein Gottesdienst für zwei Personen. Das ist eine sehr überschaubare Angelegenheit. Aber nicht das schreckte Mose ab. Er war ja öfter schon Gott allein begegnet. Was ihn abschreckte, war die Hoffnungslosigkeit dieses Gottesdienstes. Was sollte denn da schon herauskommen? Das Tischtuch zwischen Gott und dem Volk Israel war zerschnitten. Die Tafeln waren zerschlagen. Mose hatte das Volk aus dem ägyptischen Konzentrationslager befreit. Gott selbst hatte ihn dazu berufen und ermächtigt. Gott hatte den Ägyptern einen gehörigen Schrecken eingejagt, sie eingeschüchtert, mit Plagen überzogen. Gott hatte sie durch das Schilfmeer geführt, die Verfolger ertränkt. Gott hatte sie in der Wüste versorgt, Gott hatte ihr Murren und Meckern klaglos hingenommen, klagloser als Mose. Gott hatte ihnen neues Leben in einem Land versprochen, in dem Milch und Honig fließt, frei, Herren ihres eigenen Lebens und ohne Angst. Gott hatte selbst die Worte des Bundes in zwei Steintafeln gegraben: Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten befreit hat. Und er hatte ihnen seine 10 Regeln mit auf den Weg gegeben. So werdet ihr in dieser neuen Freiheit zurechtkommen. Achtet die Eltern, besonders die Alten, gönnt euch den freien Tag, schützt das Leben, gerade das Schwache, respektiert das Eigentum, seid treue, verlässliche Ehepartner, belastet euer Vertrauen nicht durch Lüge, neidet niemandem, was er hat, und vor allem lasst euch nicht mit anderen Göttern ein, die euch nicht helfen werden. All das hatte Gott getan. Was hatte er unterlassen, ihnen seine Güte und Großzügigkeit zu beweisen? Nichts hatte er unterlassen. Und der Dank? Noch während Gott dem Mose die Tafeln übergab, waren sie ihm schon untreu geworden. Gott war ihnen einfach zu fern, zu unsichtbar. Sie wollten Gott greifbar. Und Gott greifbar, das hieß, sie nahmen allen Schmuck, alles Gold, das sie hatten, und gossen sich daraus einen sichtbaren Gott, ein goldenes Kalb, um das sie tanzen konnten. Und wie sie tanzten. Und dann blieb es nicht beim Tanzen. Sie verehrten das Kalb, der Alkohol floss, die Grenzen schmolzen. Und Gottes Enttäuschung war maßlos, sein Schmerz gewaltig, und aus Enttäuschung und Schmerz wurde Zorn. Und Mose, der zerschlug die beiden Tafeln, die von Gott eigenhändig beschrieben waren, am Fuß des Berges. Das war der Stand der Dinge. Machen wir uns nichts vor. Die zerschlagenen Tafeln sind doch eindeutig. Da geht doch nichts mehr. Es gibt solche Schritte. Da wirft einer den Ring, den es bei der Hochzeit gab, als Zeichen der Liebe und Treue, in den Fluss. Es ist vorbei mit Liebe und Treue. Der fordert eine die Liebesbriefe zurück, die sie ihm einst schrieb, und übergibt sie den Flammen. So verdichten sich die Dinge, wenn alles aus und vorbei ist. Und Mose weiß, es ist aus und vorbei. Wir sind treulos gewesen und Gott hat uns gekündigt. Und nun soll er noch mal alleine rauf auf diesen Berg, ganz allein in der Kühle des Morgens, nur er. Er geht hinauf. Gott kommt herab. Er ist da und doch nicht zu packen, verborgen in der Wolke, nicht sichtbar und nicht fassbar wie das Kalb, das das Volk hatte. Mehr bekommen wir auf Erden eben nicht. Das ist die Ausgangsbasis. Wir kehren gleich zu Mose und seinem seltsamen Morgengottesdienst zurück. Zuvor möchte ich aber eine Frage mit euch durchspielen, die Frage, die ich schon mit den Kindern vorhin angesprochen habe. Die Frage, ob es eine zweite Chance gibt. Gibt es eine zweite Chance? Das ist die Frage. Und wer sie jetzt schnell und fromm mit Ja beantwortet, hat sie sich vielleicht noch nicht in aller Härte gestellt. Gibt es eine zweite Chance im Leben? Als Jugendlicher bin ich in Schmallenberg im Sauerland aufgewachsen. Manchmal war das da relativ langweilig, nachmittags. Und dann fuhr ich mit dem Mofa in 6 Kilometer entfernte Fredeburg, denn da gab es einen Minigolfplatz. 18 Bahnen. Rekord lag bei 24 Schlägen. Ich hatte ein bisschen Ehrgeiz. 24 war doch fern, aber unter 36 zu bleiben, war alles. Allerdings klappte das nicht immer so, wie ich dachte. Da gab's Hindernisse, Reifen, durch die der Ball ein Looping machen musste, kleine Hügel, auf deren schmalen Grat das Loch sich befand, Netze, die man treffen musste. Und manchmal lief es nicht so gut. Der Ball wollte einfach nicht das Hindernis nehmen und das Loch nicht treffen. Und dann sagte ich mir im Stillen, wenn ich mich gerade mal wieder über eine missglückte Schlagserie aufzuregen begann, naja, fängst du halt von vorne an. Schon ging wieder die Sonne auf. Zweite Chance. Noch einmal bei Null starten dürfen, alle Fehlschläge wie ausgewischt, der Zettel mit den gemachten Versuchen wieder blank und rein. Natürlich. Irgendwann musste ich begreifen, dass es nicht so ganz den Regeln entsprach. Irgendwann wurde mir klar, dass es im richtigen Leben nicht so großzügig zugeht. Vielleicht erinnern sich einige Sportfans noch, vor etwas mehr als einem Vierteljahrhundert, da wollte Jürgen Hingsten seine Karriere im Zehnkampf mit der olympischen Goldmedaille in Seoul krönen. Der Zehnkampf begann am Morgen mit dem 100-Meter-Lauf. Hingsten war bis in die Haarspitzen motiviert, jahrelanges Training lag hinter ihm. Und dann legte er 3 Fehlstarts hin,
drei Fehlstarts hintereinander. Und das hieß Disqualifizierung. Keine weitere Chance, der Wettbewerb ging ohne ihn weiter. Keiner sagte zu ihm, fangen wir mal von vorne an. Die Karriere des Zehnkämpfers Jürgen Hinksen war schlicht zu Ende. Und das haben nach ihm noch manche anderen Kandidaten auf olympische Medaillen ähnlich erlebt. Wie ist das also mit der zweiten Chance? Wenn alles schief lief, wenn wir es selbst verbockt haben, wie ist das mit der zweiten Chance, wenn Tatsachen geschaffen sind, an denen wir nicht mehr vorbeikommen? Zerbrochene Tafeln, gegossene Kälber. Vielleicht haben Sie eine falsche Entscheidung getroffen, den falschen Job angenommen und jetzt hängen Sie fest, dachten, es sei Gottes Weg, aber es ist einfach nur furchtbar. Nur Überforderung, kaum Freude. Geschenkte Gaben liegen brach, aber das, was ich eigentlich für den Job brauchte, habe ich nicht. Gibt es eine zweite Chance? Vielleicht haben Sie in einer schwachen Minute einen geliebten Menschen falsch behandelt. Zu heftige Worte, schlimme Worte, verletzende Worte. Und nun ist das Tischtuch zerschnitten. Vielleicht ist es das eigene Kind und der Rückweg ist versperrt. Gibt es eine zweite Chance? Vielleicht hat ein geliebter Mensch einen Anfang mit Gott gemacht und es sah so hoffnungsvoll aus. Aber dann ging es nicht weiter. Die Nachfolge war mühsam und der Glaube hörte auf, das Leben zu formen. Und heute ist der andere so weit weg. Gibt es eine zweite Chance? Vielleicht haben Sie versagt in einem wichtigen Bereich Ihres Lebens, in Ihrer Ehe, bei der Erziehung Ihrer Kinder, in einer wichtigen Freundschaft, beim Erreichen eines großen Ziels. Und das Gefühl des Versagens lässt Sie nicht los. Es belastet Sie. Sie haben das Gefühl, davon nicht mehr frei werden zu können. Es haftet wie eine zweite Haut an Ihnen und Sie glauben im Grunde nicht, dass Sie nochmal von vorn anfangen können. Allerdings, wenn Sie eine zweite Chance bekämen. Gibt es eine zweite Chance? Mose wusste es nicht. Gibt es eine zweite Chance für dieses Volk nach allem, was passiert war? Die Tafeln waren zerbrochen, der Bund war zerstört. Gibt es eine zweite Chance? In allen irdischen Zusammenhängen, ihr Lieben, ist das höchst unsicher. Wer betrogen hat, dem wird gekündigt. Der Job ist weg. Wer festhängt, hängt fest. Fehlstarts führen zur Disqualifizierung. Kinder gehen ihre Wege. Schulden müssen bezahlt werden. Lebensstile können Gesundheit irreparabel schädigen. Partner lassen sich scheiden. Das Leben ist kein Minigolf. Hier wird unter Turnierbedingungen gespielt. Zweite Chancen sind rar. Und bei Gott? Das ist das eine, ihr Lieben, das ich euch heute sagen möchte. Es gibt einen Gott der zweiten Chance. Schaut einmal auf diesen Herrn. Mose steigt zum Berg hinauf, aber Gott steigt zum Berg hinunter. Und in der Wolke spricht er zu Mose, bevor der überhaupt erst den Mund aufmacht. Und noch einmal stellt Gott sich vor und klärt die Verhältnisse. Wörtlich sagt er, Yahweh bin ich, Yahweh, Gott, barmherzig, gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Das Große ist zunächst, worüber Gott nicht redet. Er redet nicht über das furchtbare Versagen seines Volkes. Er redet auch nicht über das Volk. Er redet über sich. Er redet über das, was ihm stärker ist als die Enttäuschung und der Zorn. Er redet über sein Herz und er zeigt Mose, was er nicht lassen kann. Gott kann alles? Nein, er kann nicht alles. Er kann nämlich nicht aufhören, barmherzig, gnädig, geduldig und treu zu sein. Das bringt er einfach nicht übers Herz. Und das sind jetzt nicht einfach nur aneinandergereihte fromme Worte, im Grunde irgendwie austauschbar. Es sind mit Bedacht gewählte Worte, so und in dieser Reihenfolge.
Und die erste von vier Antworten auf die Frage nach der zweiten Chance wird uns damit gegeben. Gott bin ich, Gott, barmherzig, gnädig, geduldig und treu. Ein Vater spielt mit seiner kleinen Tochter abends ein Spiel. Er hält die Hände ein wenig auseinander, nur so ein paar Zentimeter, und sagt: Ich hab dich nicht so lieb. Ich hab dich auch nicht so lieb. Ich hab dich so lieb. Eines Tages nun stellte die Kleine den Vater auf die Probe. Beim familiären Autowaschen kletterte sie in den Kofferraum und warf alles, was sie dort fand, raus auf den Weg. Darunter Bücher, Straßenkarten, die zwei Hosen, die gerade aus der Reinigung gekommen waren. Alles flog auf den Weg und wurde nass gespritzt und eingeschäumt. Die Kleine muss am Gesichtsausdruck des Vaters gesehen haben, dass sie ihn etwas verärgert hatte. Da breitete sie die Arme aus und sagte: Ich hab dich so lieb. Die Strafe fiel, ihr könnt euch das schon denken, buchstäblich ins Wasser. Was Gott hier auf dem Berg tut, geht im Grunde noch darüber hinaus. Ich hab dich so lieb. Ich bin barmherzig. Erbarmen ist das offene Ohr und das mitfühlende Herz Gottes, wenn wir leiden und niemand mehr sieht, wie es uns geht. Ich sehe dich, sagt er, ich höre dich, mir gehst du nahe, was du durchgemacht hast. Israel, ihr Lieben, hat das erfahren, als sie unterdrückt und misshandelt wurden und sich niemand um sie zu kümmern schien. Da schrien sie doch zu Gott. Und Gott, er hörte, er sah, er fühlte, er nahm sich ihrer an. So lieb, sagt Gott dir, habe ich dich auch. Ich habe dich aber nicht nur so lieb, sagt er, denn ich bin barmherzig und gnädig. Gnade ist hier nicht rechtlich zu verstehen als Gnade vor Recht. Gnade ist die Großzügigkeit und die Stärke eines Herrschers, der für die Seinen alles tut. Und ich bin gnädig, das heißt, ich beuge mich zu dir herab, ich helfe dir. Israel hat das erfahren, es wurde an die Hand genommen, herausgeholt aus der Sklaverei. So lieb, sagt Gott dir, habe ich dich auch, dass mir immer noch eine Hilfe für dich einfällt. Ich habe dich aber nicht nur so lieb, sagt ihr, denn ich bin barmherzig und gnädig und geduldig. Wörtlich steht da langzornig. Wisst ihr, was langzornig ist? Das Gegenteil von jähzornig. Jähzornig, wusch. Langzornig dauert unendlich lange. Gott kann ganz viel aushalten. Der explodiert nicht einfach. Der kündigt nicht bei der ersten Belastung die Beziehung. Er verträgt Enttäuschung um Enttäuschung. Er ist der Gott der zweiten Chance. Das hat Israel erfahren. Sie haben gemeckert und gemosert. Sie wollten zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Er hat sich nicht beirren lassen. Wichtiger als aller Ärger war ihm seine Geduld. So lieb, sagt Gott dir, habe ich dich, dass ich einiges aushalte, was du mir zumutest. Ich habe dich aber nicht nur so lieb, sagt er, ich bin barmherzig, gnädig, geduldig und ich bin treu. Er ist verlässlich und fest in allem, was er verspricht. Mit wem er anfängt, den bringt er zum Ziel. Die Tafeln waren zerbrochen, aber jetzt steht Mose da und da werden sie noch einmal beschrieben, weil Gott seinen Bund erneuert, weil er uns ans Ziel bringen will. Barmherzig, gnädig, geduldig und treu, das ist der Gott der zweiten Chance. Aber jetzt muss ich noch einen Gedanken anfügen und der ist bitter und süß. Wir könnten ja sagen, nun gut, Gott kündigt uns nicht die Freundschaft. Es gibt immer wieder zweite, dritte und tausendste Chancen. Aber wie ist das mit der falschen Berufswahl, der zerbrochenen Liebe, den Kindern auf falschen Wegen, den finanziellen Schulden, der verspielten Gesundheit? Wir werden doch nicht einfach wieder heil, wenn wir mit Gott im Reinen sind, oder? Eine bittere und süße Antwort. Da gibt es nämlich noch diesen zweiten Teil des Verses, den ihr gehört habt. Aber ungestraft lässt ihr niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Straft Gott also doch? Wie passt denn das zu seinem Erbarmen, seiner Gnade, seiner Geduld, seiner Treue? Kommt jetzt das Kleingedruckte im Vertrag? Ich ringe mit diesem Vers. Aber ich habe einen ersten Zugang und vielleicht eröffnet der etwas Trost bei diesen Worten. Wisst ihr, wenn wir mit unseren Brüchen und Nöten heimkehren zu Gott und wenn wir bei ihm diese offenen, liebevollen Arme vorfinden, dann bleibt eben doch, was wir leben, noch an uns hängen. Und zuweilen schleppen wir die Lasten unserer Väter und Mütter mit uns. Und zuweilen geben wir selber Lasten an unsere Kinder und Kindeskinder weiter. Und ganz offensichtlich nimmt Gott das alles nicht einfach weg. Wir liegen in Gottes Armen, aber deswegen leben wir nicht im Schlaraffenland. Die Fehlstarts, die wir uns geleistet haben, bleiben Teil unseres Lebens. Die Folgen unserer falschen Entscheidungen gehören weiter zu der Form, die unser Leben angenommen hat. Mose wird das gelobte Land nicht sehen. Die Hauptschuldigen der Affäre um das goldene Kalb werden nach der biblischen Geschichte sogar hingerichtet. Im Großen wie im Kleinen, die Kinder und die Enkel, sie leben mit den Folgen der Schuld wie die Väter und Großväter. Wir können das nicht von uns schieben, etwa als Deutsche. Da erfuhren wir 1945 Befreiung von einer selbstgewählten Diktatur. Neuanfang, wurden zugelassen zur Völkergemeinschaft. Aber es gab auch Vertreibung, Misstrauen bei Nachbarn, Reparation und die Teilung unseres Landes. Wir trugen also an Schuld und Strafe. Und das zu Recht. Die Geschichte geschieht nicht, ohne dass Gott sie zulässt und lenkt. Auch im Kleinen gilt das, er nimmt nicht einfach alles weg, was geschah. Es bleibt unser Leben. Wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, wird bereinigt, was uns von Gott trennte. Wenn wir aufeinander zugehen, werden Beziehungen geklärt, aber für die irdischen Schulden wird dennoch bezahlt. Es bleibt unser Leben und manches geben wir weiter an unsere Kinder und Enkelkinder, Lasten, Nöte und Einschränkungen. Das hört erst auf, wenn Jesus kommt und alles neu macht oder wenn wir gehen und in Gottes Reich heimkehren. Aber bis dahin ist es unser Leben, das wir zu tragen haben. Und das ist das Bittere. Zuletzt das Süße. Gottes letzte Worte, ihr Lieben, sind niemals Strafworte. Gottes größte Tat ist ja nicht, dass er uns was auflädt und zumutet. Zumal er doch, wie das Sterben Jesu zeigt, es sich selber auflasten lässt. Nein, Gott ist der, der sagt, in allem bist du mir wichtig. Dich lasse ich nicht, für dich gebe ich alles. Mich sollst du an deiner Seite wissen. Und das sind nicht nur Worte, es ist die Verheißung von Wundern. Wunder will ich an dir und deinem Volk tun, sagt Gott zu Mose. Wunder. Kreative Überraschungen, unerwartete Türöffnungen, unverdiente zweite Chancen, auch mitten im Leben. Da wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, mit dem wir nicht mehr rechneten. Und der Gott der zweiten Chance macht ernst. Wir sind heimgekehrt, wir haben Ja gesagt zu den Lasten, die wir dennoch tragen mussten. Und dann öffnet sich plötzlich eine Tür. Nach allem Scheitern finden wir eine neue Liebe. Beruflich tun sich unerwartete Chancen auf. Das verlorene Kind öffnet einen Spalt seines Herzens. Schulden schmilzen dahin. Nach unserem Fehlstart werden wir erneut auf die Laufbahn gerufen und dürfen noch einmal starten. Unser Volk erfuhr Versöhnung mit Frankreich, Polen und Israel. Die Mauer, die Deutschland trennte, ist gefallen. Ja. Der Gott der zweiten Chance hat Möglichkeiten, von denen wir selber nicht zu träumen wagten. Moses darf hineinschauen ins verheißene Land. Und das halsstarrige Volk zieht noch einmal durch einen Fluss hinein ins gelobte Land, völlig unverdient und ungeschuldet. Das hat der Gott der zweiten Chance getan. Guter Gott, du kennst uns und du weißt, wie nötig wir eine zweite Chance in vielen Bereichen unseres Lebens haben. Da können wir zu dir kommen und dürfen das alles bei dir abladen und dieses Geschenk deiner Gnade annehmen. Wir dürfen spüren und wissen, dass du uns nicht im Stich lässt und dass du mit uns unterwegs bleibst. Und auch die Lasten, die in unserem Leben bleiben, die du kennst und die zu unserer Geschichte hören, sie können noch einmal unter deine Verwandlung kommen, wenn wir begreifen, dass das Große, deine Liebe, uns immer hält und trägt, was auch geschieht. Lass uns das erfahren und entdecken, jeden Tag neu. Amen.
Einige Dinge, die ich Ihnen noch bekannt geben möchte. Das eine ist, am Ausgang finden Sie die Zettel, die zu dem neuen Stufen des Lebenskurs alles hat seine Zeit einladen. Heute haben wir eine Stunde in der Nacht geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wie Sie die Zeit genutzt haben. die eigene Lebenszeit bedenken und Zeit als Gnadenzeit Gottes verstehen. Dieser Kurs über die Josefsgeschichte aus dem Alten Testament lädt dazu ein. Dienstags vormittags, dienstags nachmittags, mittwochs abends sind Kursangebote. Sie bekommen am Ausgang einen solchen Zettel für Sie in der Hand. Dann möchte ich Sie hinweisen auf einen Abend, die evangelische Kirchengemeinde in Iserlohn während der Zeit des Nationalsozialismus mit Pfarrerin Brigitte Züwitz vom Burgarchiv wird am Mittwoch, den 5. November um 19 Uhr dieser Vortrag in der reformierten Kirche sein. Im Rahmen des KKV, des katholischen kaufmännischen Vereins, Jörg, ist das richtig? Richtig wiedergegeben. Gibt's auch entsprechende Flyer am Ausgang. Dann möchte ich natürlich hinweisen auf heute Nachmittag. Da haben wir das Abschiedskonzert mit Stefan Bäumers vom Posaunenchor, zu dem wir Sie ganz herzlich hier in die oberste Stadtkirche einladen, und auf einen Abendgottesdienst das Lichtwort mit einem Bibliolog, wo es um die Geschichte von Isaak, von Jakob und dem Segen Gottes geht, das Ringen mit Gott. Diese Geschichte werden wir dann erleben, ein Bibliolog um 18 Uhr in der reformierten Kirche. Und eine herzliche Einladung zur Aufführung des Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy am Sonntag, den 2. November um 17 Uhr in St. Aloysius, Iserlohn, wo dann Mitglieder der Staatskapelle Dresden und des Märkischen Motettenkreises unter Leitung von Dr. Wolfgang Besler musikalisch aktiv sein werden. Wir haben kirchlich getauft Luisa und Julia Lohr, Mathilda Pott und Angelina und Dennis Walter. Wir haben kirchlich getraut Christoph Johannes und Christina Junge, geborene Gale. Und wir haben kirchlich bestattet Kurt Schneider im Alter von 84 Jahren, Ingeborg Stein im Alter von 93 Jahren, Günther Kaiser im Alter von 86 Jahren und Alfred Schneider im Alter von 100 Jahren. Gott, du gehst unsere Lebenswege mit, wie wir das Licht der Welt erblicken, wie wir den Bund fürs Leben schließen, wie wir aus diesem Leben gehen und uns danach sehnen, in dein Licht und in deine Zukunft zu kommen. Sei bei den Menschen auf ihrem Lebensweg, begleite, bewahre und schütze sie. Lass sie deine Treue und Gnade spüren, die immer bleibt. Amen. Wir haben am vorletzten Sonntag, im Moment sind wir immer noch im Doppelrhythmus durch den Wechsel der Kirchen, was die Kollektenbekanntgabe anbetrifft, also vor zwei Sonntagen in der obersten Stadtkirche 243,92 Euro in der Kollekte und 167,78 Euro im Klingelbeutel. Heute legen wir am Ausgang für die programmatische Arbeit in den kirchlichen Familienbildungsstätten zusammen. Sie wissen, Familien sind Chance für Kirche, brauchen aber immer wieder Angebote, wo Alleinerziehende mit ihren Kindern, wo Familien als solche programmatisch Begleitung, Unterstützung nicht nur für die Erziehung, sondern auch für die eigene Lebensgestaltung finden. Solche Programme zu fördern und zu begleiten, sind Sie mit Ihrer Kollekte herzlich eingeladen. Dankeschön. Wenn keine weiteren Ankündigungen sind, alle anderen bleiben irgendwie... Du hast noch? Ja, natürlich, wir laden zum Kirchcafé drüben anschließend ein, das ist ganz klar. Und ich würde Sie jetzt bitten, zu den Fürbitten aufzustehen.
Gott, du Schutzmacht der Schwachen, wir bitten dich heute für die du durch deine Gebote in Schutz nimmst.
Für die, die hart arbeiten müssen, dass sie Pausen haben und sich erholen können. Aber auch für die, die Arbeit suchen, dass sie welche finden.
Wir bitten für alt werdende Eltern, dass sie Rücksicht und Fürsorge erfahren. Aber auch für groß werdende Kinder um Freiheit und Eigenständigkeit.
Für die, deren Leben bedroht wird oder zerstört wurde, um Anteil an deiner Lebensmacht. Aber auch für die Handlanger des Todes, um Ehrfurcht vor dem Leben.
Für die, deren Vertrauen als Ehe- und Lebenspartner getäuscht wurde, dass sie neu Tritt fassen. Aber auch für die Verursacher, dass sie zu ihrer Verantwortung stehen können.
Wir bitten für die, die bestohlen wurden, dass sie neue Gelassenheit gewinnen. Aber auch für Diebe und Räuber, dass sie ehrlich werden und Schaden wiedergutmachen.
Für die, denen übel nachgeredet wird, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Aber auch für die Verleumder, dass sie zu Respekt und Redlichkeit zurückfinden.
Für die, die um Hab und Gut fürchten müssen, dass es ihnen erhalten bleibt. Aber auch für die Habgierigen, dass sie sich begnügen. Gott, schütze die Schwachen und verwandle die Starken, dass sie ihre Macht in den Dienst der Machtlosen stellen. Amen.
Nehmen Sie bitte wieder Platz, wir singen das Lied 225. Eingeladen sind wir. So wie das bei Jesus war, als er zu Menschen wie Zachäus ging und sagte, bei dir will ich heute zu Gast sein. Und dann wurde für den Menschen sein Leben verwandelt. So dürfen wir uns am Tisch des Herrn von Gott beschenken lassen und seinen Frieden und seine Gnade erfahren und spüren. In Wahrheit ist es würdig und recht unser Dienst und unsere Freude, dass wir dir, ewiger Gott, und deiner Güte danken. Denn durch deinen Sohn Jesus Christus hast du der ganzen Welt dein Heil eröffnet. In ihm hast du den Menschen den Retter geschenkt. In ihm ist uns allen dein Erbarmen greifbar nahe. Er ist das erlösende Wort deiner Gnade. Er ist deine ausgestreckte helfende Hand. So hoffen wir um Christi willen auf deine Kraft, o Gott. So singen wir dir mit allen, die von deiner Versöhnung leben, und bekennen mit der ganzen Schar deiner Engel ohne Ende.
Thank you.
Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. So feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung und bitten dich, sende herab deinen Heiligen Geist, damit diese Gaben uns zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heils werden. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns einander ein Zeichen des Friedens geben. Kommt, es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir feiern das Abendmahl ja immer so, dass wir es im Halbkreis einander weiterreichen. Es gibt Wein und auch einen Kelch mit Traubensaft, für den Sie uns bitte ein Zeichen geben. Wer bereits Konfirmiertes oder Kommunion gehabt hat, der ist dann eingeladen, hier mit uns in der Mahlgemeinschaft zu sein. Ansonsten wird auch gerne gesegnet.
ist jetzt nicht.
Was kann uns zuversichtlich machen, dass es wirklich wahr ist, dass Gott uns die zweite Chance immer eröffnet? Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. So hat Gott selber alles auf sich genommen, damit wir das Leben finden. Geht hin in seinem Frieden. Amen. Lasst uns den Kreis so machen, dass wir den unteren Bereich der Stufen mit einbinden. Gott hat den Schuldschein getilgt und ihn an das Kreuz geheftet. Es gibt nichts mehr, was uns auf immer von ihm trennen müsste. Seine zweite Chance ist die Kraft der Liebe, die uns sucht und finden will.
lasst sie euch schenken und geht in seinem Frieden. Amen.
Indem du das Mahl mit uns geteilt hast, sind wir dir nahe gekommen und deine Kraft ist unter uns lebendig geworden. Mach uns aufmerksam für das, was zu tun ist, im Vertrauen auf die Kraft deines Sohnes Jesus Christus, unseres Bruders und Herrn. Amen. Wir singen das Segenslied miteinander.
Thank you.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Amen.